Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Der Titel der heutigen Folge: Kollateralschäden des Ukraine-Krieges in der ESG-Welt. Und mein Gast und Gesprächspartner ist Dr. Oliver Pfeil. Er ist bei EB Sustainable Investment Management GmbH Geschäftsführer und mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Dr. Pfeil.
Schönen guten Tag, Herr Drescher. Ich freue mich, hier sein zu können und vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich denke, Sie sind ein guter Gesprächspartner dafür, dass wir uns mal darüber unterhalten, inwieweit die Entwicklungen in der Ukraine und alles, was damit zu tun hat, das Thema ESG-Streifen treffen, ihm vielleicht einen neuen Drall geben, wenn wir es uns als Google vorstellen. Aber wenn wir schon bei Stellung sind, machen wir doch am besten erstmal eine kurze Vorstellung. Denn ich denke, EBSIM, das ist vielen noch nicht so geläufig, auch ein neuer Partner bei uns auf der Fondsplattform. Dementsprechend, wenn Sie das mal in aller Kürze, die einem Geschäftsführer, ich weiß das von mir selber, da braucht man manchmal ein bisschen mehr für die Vorstellung, aber vielleicht schaffen Sie es in aller Kürze darzustellen, was EIB Sustainable Investment Management ist.
Ja, gerne. Die EBSIM ist einer der Pioniere der nachhaltigen Geldanlage und stammt als eine Ausgründung aus der Evangelischen Bank, aus einer Gruppe mit sehr starker christlicher Prägung und einem sehr starken christlichen Wertefundament. Das bedeutet, dass wir Verantwortung übernehmen gegenüber Menschen, gegenüber der Schöpfung und natürlich gegenüber der Gesellschaft. Das umfasst also das Soziale und auch das Ökologische in einem als ESG-Verständnis. Die EBSIM hat bei der Ausgründung aus der Evangelischen Bank das Geschäft im Wesentlichen übernommen in der Kapitalanlage. Und das bedeutet, wir sind also nicht auch jüngst erst in das Thema nachhaltige Kapitalanlage eingestiegen, sondern haben das letztlich schon immer so gehandhabt. Kirche ist eben auf Basis des Werteverständnisses nachhaltig per se. Wahrung der Schöpfung ist eines der Kernthemen dieses Gedankens. Unser Motto lautet Investments für eine bessere Welt. Das ist nicht nur ein Marketingspruch, es ist unser Ziel und Leitbild. Wir sind heute Komplettanbieter für rein nachhaltige, ausschließlich nachhaltige Angebote in Publikums- und Spezialfondslösungen für Aktien, Anleihen, Multi-Asset und Real Assets.
Sie haben das Soziale angesprochen und die Umwelt auch betont. Wenn eine evangelische Bank im Hintergrund ist, stellt sich natürlich schon die Frage, ob es noch eine zusätzliche, ich nenne sie mal so, religiöse Komponente im Anlageprozess gibt, die vielleicht Ihren Ansatz mit Blick auf das Ethische dann schon nochmal von dem unterscheidet, was jetzt so gemeinläufig als nachhaltiges Investment betrachtet wird.
Also unser Investmentprozess ist natürlich geprägt durch dieses christliche Menschenbild, aber wir verstehen uns nicht als religiöser Investor, sondern wir nutzen eben die Werte, die uns unser Menschenbild liefert und integrieren das auch in unseren Investmentprozess, in unsere Ausschlüsse, die wir nutzen, aber auch in die positiven Wirkungen, die wir erzielen wollen. Unser Selbstverständnis wird dadurch auch mitgeschärft, dass wir auch Teilnehmer sind im Arbeitskreis kirchlicher Investoren, der bekanntermaßen ja auch seit über 10 Jahren den EKD-Leitfaden für die nachhaltige Geldanlage verfasst. Dort sind wir mit dabei. Wir arbeiten derzeit mit an der 5. Auflage dieses Leitfadens.
Kommen wir auf die aktuelle Situation zu sprechen. Die ist ja der Grund, das Thema, das wir uns heute für die Sendung mal genommen haben. Da ist, ich sag mal, für die letzten 4-5 Monate als Entwicklung, dann aber auf jeden Fall mit der Ukraine-Krise spätestens dieses Wort aufgekommen von der Zeitenwende, von dem Paradigmenwechsel. Was halten Sie von diesen Thesen und was könnte damit gemeint sein?
Ja, die grundlegenden Zusammenhänge haben sich eigentlich nicht geändert. Hohe Nachfrage, bedingt durch ein Reopening nach dem Corona-Shutdown, trifft auf ein geringes Angebot. Wir alle wissen von Lieferkettenproblemen aufgrund Corona, aufgrund der Kriegssituation und der Sanktionen, die damit einhergehen. Das alles führt, ja, hohe Nachfrage, geringes Angebot zu Inflation. Und Inflation, darauf reagieren Zentralbanken. Sie erhöhen die Zinsen, was wiederum dann natürlich im Kreislaufeffekt zu schwächerem Wachstum und auch niedrigen Bewertungen an den Aktienmärkten führte. Die aktuelle Wirtschafts- und Börsenwelt folgt also insgesamt weiter in den bekannten Zusammenhängen aus meiner Sicht. Der Paradigmenwechsel, den Sie ansprechen, der besteht allerdings und der besteht aus meines Erachtens drei Punkten. Erstens, die beschriebenen Zusammenhänge, die wirtschaftlichen, haben eine jahrzehntelange bekannte Phase fallender Zinsen und steigender Anleihekurse beendet. Diese Phase hatte sehr lange angedauert, sodass viele Akteure heutzutage eben keine andere Phase mehr kennen, das gar nicht mehr gewohnt sind und sind überrascht und müssen sich neu orientieren. Verstärkt wird das zweitens dadurch, dass eben mehrere Krisen der jüngeren Vergangenheit, ich nenne nur den Handelskonflikt China-USA, der bereits zu Zeiten des Präsidenten Trump aufgebrochen war, die Corona-Krise, den Ukraine-Krieg, das alles trifft auf ein jahrzehntelanges Selbstverständnis, dass Globalisierung nur eine Richtung kennt, nämlich die von einer stärkeren internationalen Verkettung. Aktuell stellen wir fest, dass Unternehmen wieder mehr auf Liefer- und Versorgungssicherheit setzen und nicht auf Kosteneffizienz um jeden Preis. Verstärkt allerdings den Inflationseffekt. Und drittens ist es nun so, dass diese fundamentale Änderung, dieses Neuverständnis eben, diese neue Welt, in der wir uns jetzt befinden, auch auf Basis der kriegerischen Auseinandersetzung des Krieges in der Ukraine natürlich auch klar macht, dass die Energieabhängigkeit Europas von Russland so groß ist und so auch fatale Folgen hat, dass wir unser Wirtschaftsmodell der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen neu denken müssen. Und wir erwarten dadurch eben, dass die Energiewende, die Abkehr von dem traditionellen Wirtschaftsmodell, was auf fossilen Ressourcen beruht, eben neu gedacht werden wird. Und wir erwarten dadurch ganz klar eben verstärkte Investitionen in Zukunftstechnologien.
Neues Denken. Viele Ihrer Kollegen beschreiben das derzeit als neuen Realismus. Man sehe die Dinge jetzt mit etwas anderen Augen. Die Dinge, die es vorher schon gab, wie Sie das ja auch gesagt haben, aber sie werden jetzt nochmal mit anderem Blick gesehen. Was gibt das für einen Drall, wenn wir mal so wollen, für das Thema ESG? Verändert das die Bewegungsrichtung des ESG-Gedankens?
Also ich hoffe natürlich nicht. ESG ist natürlich auch ein sehr sperriger Begriff und umfasst sehr, sehr viele Nuancen. Nicht wahr? Ich denke, was ganz klar ist, dass wir den Stellenwert der Versorgungssicherheit neu denken, dass auch eine nachhaltige Lieferkette, nicht nur im Sinne von möglichst ressourcenschonenden Lieferungen, sondern eben auch von sicheren Lieferungen Teil eines Nachhaltigkeitsgedankens wird. Das heißt, ich glaube, der Begriff ESG, der sowieso schon recht sperrig ist und viele Definitionen kennt, eben um eine neue Facette ergänzt wird.
Ich glaube, beim Thema neue Energien sehen wir alle, dass das Problem fossile Brennstoffe eben nicht nur ein ökologisches ist, sondern wir lernen, dass es auch Abhängigkeiten gibt. Ich glaube, da ist mit Blick auf Wasserstoffzellentechnik etc. ein sehr großer Druck jetzt entstanden, wird nochmal stärker sein, als er vor dem Ukraine-Krieg war. Aber gehen wir mal in medias res und fragen uns mal mit Blick auf die Nachhaltigkeit zu ein paar Punkten, was sich denn geändert haben könnte. Ich spreche mal ein paar Themen an. Es gibt Länder, die Putin in seinem Handeln unterstützen, bestärken oder zumindest tolerieren. Wenn ich jetzt ein nachhaltiger Investor bin, will ESG-Kriterien Bedeutung beimessen, sind diese Länder dann für mich nicht mehr investierbar, wenn ich jetzt beispielsweise an Staatsanleihen aus Indien, aus China oder wo auch immer denke?
Das Thema wird durch den Russland-Ukraine-Krieg nochmals deutlich stärker diskutiert. Wir als IBSIM investieren grundsätzlich nicht direkt in Staaten, die kriegstreibend gemäß Global Peace Index gelten, also Menschenrechte verletzen oder von einem autoritären Regime regiert werden. Natürlich, und das sprechen Sie natürlich an mit Ihrer Frage, gibt es immer einen Graubereich. Denn wo fängt denn eine Unterstützung Putins an und wo endet sie? Ist eine ausbleibende Verurteilung der Aggression schon eine Unterstützung? Das sind alles keine einfachen Diskussionen und es gibt leider hier auch keine ganz einfachen Entscheidungen. Wir sind froh, dass wir auch diese Themen im Rahmen unserer Mitgliedschaft im Arbeitskreis kirchlicher Investoren mit werteorientierten Anlegern diskutieren dürfen. Das hilft der Meinungsbildung, aber vereinfacht sie nicht.
Eine Antwort auf meine nächste Frage wird einem Institut wie dem Ihren schon sehr viel einfacher fallen, aber wir sehen trotzdem, wie komplex die Situation ist. Vor dem Ukraine-Krieg hatte ja die Rüstungsindustrie sich gemeldet und hatte gesagt, naja, im Rahmen der sozialen Taxonomie, die da entworfen werde, müssten sie ja nun auch eine Rolle spielen, denn sie würden ja überhaupt erstmal die soziale Sicherheit schaffen, mit ihren Waffen, in der andere dann anschließend leben und wirtschaften können. Das ist natürlich damals sehr belächelt worden, als dieser Wunsch vorgetragen wurde, aber ich glaube, einige Wochen später sahen die Herrschaften sich bestärkt nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, wo ja selbst überzeugte Pazifisten bei den Grünen oder so sagen, müssen schwere Waffen liefern. Glauben Sie, dass das den Stellenwert der Waffenbranche innerhalb der Nachhaltigkeit verändern wird?
Wir erwarten nicht, dass Rüstung in irgendeiner Form in die soziale Taxonomie aufgenommen werden wird. Das macht aus unserer Sicht keinen Sinn. Auch wenn offensichtlich geworden ist, dass Waffen in manchen Fällen und Konfliktsituationen die Ukraine leider notwendig sind, lösen sie aber keine Probleme, sondern schaffen nur welche. Die Produktion von Waffen darf daher aus unserer Sicht nicht auf eine Stufe mit wichtigen sozialen Investitionen wie sozialer Wohnungsbau, Bau von Kindergärten, Investitionen in Bildung gleichgestellt werden. Das würde aus unserer Sicht die falschen Anreize setzen.
Kommen wir zu einem der, wie ich finde, ausdrucksstärksten Bilder der letzten Wochen. Ein grüner Wirtschaftsminister, der vor dem Herrscher von Katar in verbeugter Haltung um mehr fossile Brennstoffe bittet, werden vor dem Hintergrund der Energieverknappung und Sorge um die Versorgungssicherheit die fossilen Energieträger und vor allen Dingen auch die Atomkraft jetzt mit anderen Augen gesehen. Ein Staat wie Frankreich wird sich ja bestärkt fühlen in seinem Wunsch, die Atomenergie im Rahmen der Taxonomie mit zu berücksichtigen.
Also dazu auch eine ganz klare Aussage von unserer Seite. Atomkraft ist bei uns, bei der EBSIM, ausgeschlossen. Fossile Energie aus Katar, die Sie angesprochen haben, oder aus anderen Staaten, auch über Fracking beispielsweise, gewonnenes Gas, was dann per LNG in Schiffen zu uns kommt. Auch das ist eine kurzfristige Übergangslösung, die unsere Regierung ins Auge fasst, um den Spagat zwischen Energiesicherheit und der Isolation Russlands hinzubekommen. Nichtsdestotrotz ist die Deklaration von gewissen Geschäftsaktivitäten im Kontext der Atomkraft und von Gas keine nachhaltige Lösung, da hierdurch Investitionsanreize in wirklich nachhaltige, grüne Geschäftsaktivitäten, erneuerbare Energien reduziert werden. Langfristig führt daher kein Weg an der Energiewende und an substanziellen Investitionen in erneuerbare Energien vorbei. Und daher darf auch aus unserer Sicht eben keine Anreiz gegeben werden, in diese Zwischentechnologien langfristig investiert werden.
Sprechen wir ein bisschen über die Commodity-Knappheit und beginnen mal bei den Lebensmitteln. Wir haben eine wachsende Weltbevölkerung, deren Ernährung ohnehin schon aufgrund unterschiedlicher Gründe schwierig genug war. Nun ist die Kornkammer Europas getroffen, stark eingeschränkt in ihrer Produktion. Es gibt Sorge für die Versorgung, speziell auch der afrikanischen Bevölkerung. Inwieweit müssen wir dieses Thema der genoptimierten Nahrungsmittelproduktion, was ja auch unter ethischen Gesichtspunkten als sehr schwierig häufig eingeschätzt wird, inwieweit müssen wir da gegebenenfalls umdenken und toleranter werden, damit wir größere, ergiebigere Ernten erzeugen können?
Nun, auch hier denken wir, dass es zu kurz gedacht ist, sozusagen als reflexartig jetzt auf Technologien auszuweichen, die nicht wirklich proven and safe sind. Ja, also wir sollten hier nicht sozusagen blind in eine Richtung laufen, ohne Langzeitstudien abzuwarten, die eben klarstellen, welche Auswirkungen die Genveränderungen auf die Natur und die Umwelt und auch die Artenvielfalt eben mit sich bringen. Von daher ist bei uns grüne Gentechnik Investment ausgeschlossen, auch wenn natürlich eben die Diskussion darüber wieder zunehmen wird. Wir denken vielmehr, dass smarte Technologien, wie zum Beispiel eben auch zum Beispiel landwirtschaftliche Maschinen, die deutlich effizienter sind, die auch in großen Bereichen, in afrikanischen Umfeld zum Beispiel zum Einsatz kommen könnten, wenn dann eben dort das notwendige Kapital vorhanden ist, durchaus dabei helfen können, die möglicherweise anstehenden Knappheiten zu mitigieren. Von daher ist es unser Anliegen, vielmehr eben Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten und eben auch Mittelstand gerade in Entwicklungsländern und Frontier Markets zu stärken und hier eben Menschen dabei zu unterstützen, eben letztlich das Kapital und auch das Know-how zu erwerben, um dann letztlich auch eben zu Wohlstand und auch zu Lebensmittelsicherheit zu gelangen in diesen Ländern.
Wir haben Rohstoffknappheit bereits angesprochen. Da ist die Lieferkettenproblematik natürlich noch ein Verstärker, aber nichtsdestotrotz seltene Erden, Kobalt, das gibt es nicht überall. Das muss man erstmal da fördern. Häufig leider nicht nachhaltig gefördert, aber wir brauchen es für die Energiewende. Inwieweit ist der Ukraine-Krieg dann ein Verstärker, der den Zeitplan auf jeden Fall mal gefährdet, den wir für den Umbau unserer Energiewirtschaft vorgesehen hatten?
Das ist eine reale Gefahr. Und Sie haben in Ihrer Aufzählung Nickel vergessen. Nickel ist ein essentielles Komponente in der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge. Höhere Preise bei Elektrofahrzeugen, bei Batterien, könnten eben die Akzeptanz von diesen Elektrofahrzeugen bei Verbrauchern beeinträchtigen, da eben die Autohersteller die Preise vermutlich eben anpassen müssen und werden, um ihrerseits eben ihre Margen halten zu können. Die Herausforderungen können sich eben bei vielen beliebten Elektroautomodellen durchaus signifikant auswirken. Nickel wird hauptsächlich aus Russland geliefert, oder Russland ist einer der Hauptlieferanten. Und der Konflikt hat jetzt schon zu einer sehr hohen Volatilität der Nickelpreise geführt. Nickel-Futures liegen deutlich über 30.000 Dollar aktuell. Vor einem Jahr lagen sie ungefähr bei der Hälfte. Und es gibt Schätzungen von Branchenexperten, die davon ausgehen, dass die Batteriepreise je nach Modell zu Mehrkosten von zwischen 8.000 und 10.000 Dollar führen können. Und das bedeutet natürlich schon ein Erschwernis der Akzeptanz, die uns auf dem Weg eben zu einer nachhaltigeren Mobilität eben durchaus im Weg stehen kann. Aber ich denke, der Umbau der Energiewirtschaft und auch der Mobilitätsinfrastruktur ist also mehr als eine rein ökonomische Herausforderung. Auch die Politik muss klare Rahmen setzen, Anreize schaffen und hier eben unterstützend tätig werden.
Die Verfechter nachhaltiger Investmentstrategien haben speziell in den letzten 2 Jahren mehrfach darauf hingewiesen, dass es nicht unbedingt ein Performance-Nachteil sein muss, nachhaltig zu investieren. Und sie haben dabei immer wieder Statistiken gezeigt für Betrachtungszeiträume, in denen nachhaltige Portfolios sogar Outperformance gezeigt haben gegenüber ihren konventionellen Vergleichsindizes. Zuletzt sieht das Spiel dann natürlich anders aus, wenn wir mal die letzten 3 bis 4 Monate zurückrechnen. Ist das die Outperformance der fossilen Brennstoffe beispielsweise, ist das nur ein kurzfristiger Trend? Ist es ein falsches Signal, ein falscher Anreiz? Zeigt sich jetzt, welchen Preis man für die Nachhaltigkeit bezahlt?
In der kurzen Frist kann sich die Wertentwicklung von nachhaltigen zu nicht nachhaltigen Anlagen immer unterscheiden. Ich erinnere mich gut, vor 2 Jahren gab es eine sehr starke Wertentwicklung bei Investments in erneuerbare Energien, die natürlich dabei geholfen hat, auch die Akzeptanz nachhaltiger Anlageformen nochmals zu stärken. Aber dass das eben keine Einbahnstraße ist, das muss jedem Investor klar sein. Und keine Anlagestrategie wird zu jeder Phase outperformen können. Die Entwicklung, die Sie in diesem Jahr angesprochen haben, ist offensichtlich. Allerdings ist es so, dass eben Nachhaltigkeit nicht per se einfach nur als Renditetreiber oder Renditekiller gesehen werden kann. Es ist eine essentiell notwendige Entscheidung, nachhaltig zu investieren, um einfach die Welt und uns, den Menschen, eine langfristige Existenz zu sichern. Und Geld, Investments sind ein Mittel, um das zu enablen, zu unterstützen, möglich zu machen. Also ein Möglichmacher. Diese Möglichmacher kann man nicht aufgrund einer kurzfristigen Performance eben diskreditieren. Und wie wir eben schon besprochen haben, können eben fossile Energieträger auch immer nur eine kurzfristige Zwischenlösung sein, um zum Beispiel eine Energiesicherheit sicherzustellen. Aber es ist eben auch so, dass das Risiko, jetzt in fossile Energiebrennstoffe zu investieren, durchaus auch signifikant ist, weil wir alle wissen, dass eben die fossilen Brennstoffe nicht ewig vorhanden sein werden und dass wir gezwungen sein werden, eben diese auslaufen zu lassen. Von daher sehe ich es unverändert als essentiell an, dass hier eben die Nachhaltigkeit nicht beeinträchtigt ist und schon gar nicht eben diskreditiert ist, nur weil es einmal eine Phase im Markt gibt, in dem eben nicht nachhaltige fossile Brennstoffe und Ressourcen eben eine gute Marktentwicklung haben.
Sorgen Sie sich darum, dass es mit der Nachhaltigkeit jetzt, wo die Börsen vorzeichnen, auch ohne den Ukraine-Krieg durchaus etwas anders sich darstellen als in den letzten Jahren, wo die Notenbanken die Märkte mit ihrem Geld überflutet haben, dass da dieses System der Maslow'schen Bedürfnispyramide zum Tragen kommen könnte, in der wir, nachdem wir sowieso schon große Renditen erzielen, dann quasi in der Spitze der Pyramide der Selbstverwirklichung die Zeit, die Muße, um nicht zu sagen, den Luxus genießen, über Nachhaltigkeit nachzudenken und jetzt in einer Welt, in der die Rohrenditen wahrscheinlich von Schmalhans, dem Küchenmeister, gekürzt werden, dass man dann erstmal wieder darauf schaut, nur eine Rendite zu haben, weil man sich die Zeit gar nicht nehmen kann, zu fragen, ob das noch eine nachhaltige ist. Erstmal muss das Kapital zusammengehalten werden. Wird die Nachhaltigkeit in diesem Börsenumfeld, in dem es schwieriger wird, Erträge zu erwirtschaften, gegebenenfalls an Attraktivität und Bedeutung im Kreise der Anleger verlieren?
Das sehe ich nicht. Im Gegenteil, ich denke, dass gerade der Fokus eben der gesellschaftlichen Diskussion, die sich ja sehr stark auf die Umgestaltung der Energiewirtschaft fokussiert, eben dazu beiträgt, nachhaltige Investments noch stärker in den Vordergrund zu stellen. Wir haben auch mitbekommen, dass eine große deutsche Versicherung dieser Woche, dieser Tage angekündigt hat, keine Risiken in fossilen Brennstoffen, in Kohle mehr zu versichern. All diese Themen zeigen also wirklich, dass Nachhaltigkeit in der Gesellschaft, aber auch in der Investment-Community tief verwurzelt ist. Und bei Nachhaltigkeit geht es um Balance. Die aktuellen Bedürfnisse müssen zwar gedeckt werden, aber es geht auch darum, künftige Generationen in der Befriedigung ihrer Bedürfnisse nicht einzuschränken. Nachhaltigkeit ist also kein Selbstzweck und auch kein Investment-Trend, sondern ist elementar, um die aufgeführten Bedürfnisse, Sicherheit, Energiesicherheit natürlich, Versorgungssicherheit, Nahrungsmittel auch langfristig über mehrere Generationen hinweg befriedigen zu können. Und abschließend möchte ich noch betonen, dass eben auch eben eine verkürzte Blick auf Renditen nicht hilfreich ist. Investments, insbesondere in Aktien, ist immer ein langfristiges Investment. 20, 30 Jahre müssen da der Horizont sein. 10 Jahre zumindest. Und vor diesem Hintergrund bin ich nicht bange, in nachhaltige Aktien zu investieren. Auch heute nicht.
Wenn man sich jetzt Ihre Position und die Position des Unternehmens anschaut, wird natürlich mancher Zuhörer sagen, naja, was fragst du den Frosch, ob man das Biotop trockenlegen soll oder nicht? Was würden Sie jetzt demjenigen entgegnen, der sagt, ist klar, Dr. Pfeil, dass du so antworten musst, aber der neue Realismus ist bei dir noch nicht angekommen anscheinend?
Na, ich sehe, dass auch bei nicht dezidiert nachhaltigen Investoren der Optimismus unverändert ist. Ob das ein Warren Buffett ist oder ob das ein Ray Dalio ist oder ob das ein Klaus Kaldemorgen ist, alle haben ihre wirklich begründeten Optimismus nicht verloren, weil wir alle wissen, wie anpassungsfähig, wie innovativ wir Menschen sind. Und wir haben des Öfteren vor großen Herausforderungen in der Vergangenheit bewiesen, dass wir in der Lage sind, Krisen auch als Chance zu begreifen, als Chance, uns neu zu erfinden, uns neuen Technologien zuzuwenden und dadurch noch effizienter zu werden und gleichzeitig nachhaltiger zu werden. Und ich bin überzeugt, dass wir das auch dieses Mal schaffen werden.
Dr. Feil, versuchen wir uns an einem Fazit. Unsere Ausgangsfrage war ja Kollateralschäden in der ESG-Welt durch den Ukraine-Krieg. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind ein paar Fragen, die ohnehin schon schwieriger waren, nur noch schwieriger geworden. Bestimmte Dinge, die vorher klar waren, sollten jetzt eigentlich noch klarer geworden sein, aber einen echten Kollateralschaden habe ich nicht raushören können. Habe ich Sie da so richtig verstanden?
Ein Kollateralschaden im Sinne eines Abwendens eines Deinvestments, den sehe ich nicht. Nein, das ist richtig. Es gibt durchaus eine Zeitenwende, die wir ja auch diskutiert haben, im Sinne von einer Änderung der grundlegenden Investmentumfeldes. Also wir haben uns entfernt von einem Zeit, in dem eben die Renditen immer gesunken sind und die Aktien eigentlich nur wenig fallen konnten, weil ja immer die Zentralbanken parat standen, um uns aus den Krisen herauszuretten. Diese Phase ist nun beendet. Das ist das Learning aus diesem Thema Zeitenwende. Aber nichtsdestotrotz werden smarte Unternehmerinnen und Unternehmer bereit sein, Risikokapital zu investieren, neue Themen anzugehen und nachhaltig die Welt von morgen gestalten.
Dr. Feil, ich darf mich schon mal bedanken für Ihre Ausführungen, ja auch zu teilweise unbequemen Fragen. Am Ende eines Gesprächs frage ich meine Gesprächspartner immer, ob sie eine Literaturempfehlung für uns haben. In diesem Falle sagen wir mal zum Themenkreis rund um nachhaltige Investments, wo sie sagen, das lege ich Ihnen mal ans Herz, beschäftigen Sie sich mal damit. Das kann eine Internetseite sein, es kann eine Studie sein, es kann ein Buch sein. Haben Sie für uns eine Literaturempfehlung mitgebracht?
Und ich lese und sehe gerne die Werke von Hannes Jennecke. Und ich freue mich auf sein neues Werk, was diesen Herbst erscheinen wird. Ich weiß, dass auch im Mai ein neuer Film von ihm kommen wird, zum Thema Massentierhaltung. Darauf freue ich mich sehr. Auf der anderen Seite ist es so, dass jetzt gerade sich zum 50. Mal jährt der Bericht des Club of Rome, der uns gelehrt hat, dass Ressourcen endlich sind. Und ich habe mir das zum Anlass genommen, das Werk nochmals hervorzunehmen und nochmals zu Gemüte zu führen. Ich glaube, das ist aktuell ein angemessener Zeitpunkt, dies zu tun.
Dann halten wir fest, einmal die verstaubte Literatur wieder rausholen, aufpolieren, nochmal rein zur Weiterbildung und zum zweiten Vorbestellung rein, wenn es um Massentierhaltung geht. Ja, Herr Dr. Feil, ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen hier heute und darf mich bei den Zuschauern und Zuhörern fürs Zuhören bedanken. Nutzen Sie die Gelegenheit, unseren Podcast zu bewerten, wo Sie das können. Empfehlen Sie ihn gerne weiter an Freunde und Kollegen und ja, schalten Sie auch das nächste Mal wieder bei den Fondsgedanken ein. Soll mich freuen. Ihnen noch einen schönen Tag. Ich verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem Kölschen. Tschö.